Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brainflix und heute wieder eine Sonderfolge. Und es geht diesmal um skandinavische Filme. Ja, Christiane, was kannst du über skandinavische Filme so sagen?
Ja, nicht so viel, wie ich dachte. Ich habe mir dieses Thema ja ausgedacht, weil ich dachte, ach, da hast du schon so viel gesehen, ne, und da kannst du voll viel drüber erzählen. Aber dann haben wir uns ja die Einschränkung gemacht, dass es halt nicht nur Filme von skandinavischen Regisseuren sein sollen, sondern auch Filme, die in Skandinavien spielen und genau. Auch mit skandinavischen Schauspielern sein sollen. Mhm. Und dann waren das auf einmal gar nicht mehr so viel und ich dachte, scheiße, ob ich da überhaupt irgendwas zu sagen kann.
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass viele skandinavische Regisseure so amerikanische Produktionen jetzt auch schon gemacht haben.
Ja, also zumindest Beispiel, die bekannteren. Ne?
Genau, Nicolas Winding Refn zum Beispiel ist so ein bekanntes Beispiel. Oder auch Thomas Winterberg macht er jetzt auch international für die Regie. Ja, aber wir konzentrieren uns dann heute nur auf die, die auch wirklich in Skandinavien gedreht wurden und auch von skandinavischen Regisseuren. Ja, und das bedeutet Filme, die aus Dänemark, aus Finnland, aus Schweden, aus Norwegen und Island, ja, kommen. Genau, und wir haben festgestellt, wir haben keinen Film aus Finnland.
Nee. Aber da hast du noch ein kleines Special zum Schluss, um das wenigstens
ja, genau,
ein bisschen wir, aufzuwiegen.
Genau, noch so ergänzend zum Schluss.
Ja, ja aber also wenn ihr gute Filme aus Finnland kennt, dann empfiehlt sie uns doch bitte.
Ja, wir kennen einfach zu wenig. Wir haben da auch mal durchgeguckt, was für Filme es gibt aus Finnland und da waren mir die wenigsten bekannt.
Ja.
Ja. Der erste Film, zu dem wir kommen, ist der Film Dänische Delikatessen von dem Regisseur Anders Thomas Jensen. Und da spielt Mads Mikkelsen mit und Nikolai Lee Kaas. Ja, sind relativ bekannte Schauspieler. Also Mads Mikkelsen ist wohl einer der bekanntesten dänischen Schauspieler, die es so gibt. Und ja, dieser Film, der ist recht kurios. Da geht es halt um zwei Freunde, die in einer Metzgerei arbeiten und recht unzufrieden sind. Und der Sven, gespielt von Mads Mikkelsen, ist halt, also fühlt sich zu höheren Berufen. Und kündigt irgendwann dort und will eine eigene Fleischerei eröffnen, was er dann auch mit Piane tut, mit seinem besten Freund. Und ja, die läuft am Anfang überhaupt nicht gut, diese Fleischerei. Da, also die haben kaum Kundschaft und die haben sich eigentlich viel mehr ausgemalt und ja, sind dann recht enttäuscht so nach der ersten Zeit. Und dann kommt ein Elektriker in diese Fleischerei und wird dann irgendwie aus Versehen in diese Kühlkammer erfriert er. Und Sven möchte dann diese Leiche entfernen. Und ja, er kommt dann auf die nahegelegene Idee, ihn einfach dann zu zerhacken, also mit den Mitteln, die er dort in der Fleischerei hat. Da gibt es ja nicht wenige.
Ja.
Und dann hat er halt Menschenfleisch zerkleinert und dann kommt auch eine Frau, glaube ich, war das, kommt dann und möchte Fleisch haben. Also und möchte ziemlich viel Fleisch haben, weil er irgendwie so ein Event ansteht und er hat gar nicht so viel da und deswegen nimmt er einfach dann notgedrungen das Fleisch, was er vom Elektriker und verkauft es ihr. Und dann kommt sie am nächsten Tag an und möchte noch mehr davon, weil das so gut war. Ja, und dann ist es so, dass irgendwann Sven seinem Freund Piane vermitteln muss, dass er halt da Menschenfleisch verkauft hat. Und dass das der Grund ist, warum die auf einmal Erfolg haben mit der Fleischerei.
Ja, und dann müssen sie natürlich auch Nachschub ran schaffen.
Ja, ne? Natürlich. Ja, und Sven ist dann so jemand, also der ist ja auch einer, der da ziemlich ehrgeizig ist. Und tut dann alles, um da irgendwie an Menschenfleisch zu kommen. Und Piane will ihn irgendwie aufhalten und redet ihn ein, so dass der das ja nicht tun soll und dass es nicht gut ist. Und da stecken die ziemlich in der Zwickmühle. Aber
ja,
mehr möchten wir jetzt erstmal
genau,
nicht verraten.
Genau, so viel zur Story. Genau. Was magst du denn am Film?
Ja, diese Skurrilität. Also diese Story ist einfach so abgefahren und makaber. Und auch der Humor, den mag ich sehr. Und natürlich Mads Mikkelsen als Sven. Der spielt mal wieder kurios, also ziemlich, toll.
Ja, Mads Mikkelsen ist ja so mit einer meiner Lieblingsschauspieler.
Hm.
Das ist ja ein extrem attraktiver Mann, ne?
Ja.
Also du weißt ja, ich stehe eigentlich mehr auf eher auf dunkelhaarige Männer so.
Ja.
Und du und Mads Mikkelsen, ihr seid so die Ausnahme.
Ja, schön zu wissen.
Ja, aber der kann halt auch, der hat halt so eine Range, ne?
Ja.
Der kann halt vom Hinterwäldler-Idioten wie bei Men and Chicken bis zum intellektuellen Psychiater wie bei Hannibal halt alle spielen.
Ja.
Ne?
Oder auch so eine Sympathiefigur wie in Die Jagd, wo wir dann nochmal später zu kommen.
Ja.
Ja.
Genau, aber in diesem Film ist er halt echt unattraktiv, ne?
Das stimmt.
Da muss man schon als Frau echt ein bisschen schlucken, so.
Naja, wenn man die ersten Filme auch kennt, so in denen Mads Mikkelsen mitgespielt hat, kann man gar nicht glauben, dass er dann halt jetzt so ein bekannter Schauspieler geworden ist. Und der hat ja angefangen mit den Filmen von Nicolas Winding Refn. Und da war der ja auch, da sah der extrem unattraktiv aus in dem Film. Da hätte man nie gedacht, dass der mal so groß wird. Ja, aber der hat extrem viel drauf, schauspielerisch. Und ich mag auch den Nikolai Lee Kaas, also den zweiten Hauptdarsteller. Der hat nämlich in einigen von Lars von Trier-Filmen mitgespielt. Also besonders kenne ich den aus dem Film Idioten. Da hat er halt auch so einen Typen gespielt, der in dieser Kommune lebt.
Mhm.
Die sind ja, die tun ja alle so, als ob die da behindert wären.
Ja.
Und da mochte ich den auch. Und der hat auch in China Essen Sie Hunde mitgespielt. Daher kenne ich den auch noch, auch ein weiterer dänischer Film. Aber wir wollen ja heute nicht so viele dänische Filme vorstellen. Wir hätten auch alle Filme filmen können, also die Top 10 mit dänischen Filmen, weil es extrem viele gute dänische Filme gibt.
Hm.
Ja.
Ja, aber dänische das ist echt ein blöder Titel.
Dänische Delikatessen.
Dänische Delikatessen ist auf jeden Fall eine sehr skurrile Komödie, die sicherlich nicht für jedermann gedacht ist.
Natürlich, also mit einem schwachen Magen sollte man das nicht unbedingt schauen.
Nee. Aber kann man auf jeden Fall sehr empfehlen.
Natürlich, ja. Ist auf jeden Fall ein super guter Film. So, kommen wir zu dem nächsten Film. Das ist der Film Die Jagd von Thomas Vinterberg. Da spielt natürlich auch Mads Mikkelsen mit. Und das ist ein Film, den mag ich wirklich sehr gern. Also da geht es um einen Kindergärtner, der ja eigentlich sehr, sehr gut integriert ist in einen, naja, in so einem kleinen dänischen Dorf, Ortschaft. Und man sieht auch schon am Anfang des Films, dass da alle sehr gut miteinander klarkommen. Das wird auch ja ziemlich deutlich gemacht, dass sie zum Beispiel auch nackt baden im See und so und dass sie sich einfach gut verstehen alle. Und dann ist es so, dass er da ein gutes Verhältnis hat mit so einer mit so einem jungen Mädchen aus dem Kindergarten. Und ja, die möchte halt mehr Nähe zu dem, also wie heißt er dann nochmal eigentlich im Film? Der heißt nämlich Lukas, der den Mads Mikkelsen spielt. Und ja, das Mädchen möchte halt mehr Nähe zu dem Lukas haben, weil sie sich einfach gut mit dem versteht. Und er findet irgendwann eine Geschichte. Und vermischt das auch mit Szenen, die sie in einem Pornofilm gesehen hat, den ihre Brüder angeschaut haben. Und sie kann halt nichts damit anfangen mit den Bildern, die sie gesehen hat. Also sie sieht halt ja einen erigierten Penis und kann das nicht richtig deuten und vermischt das dann halt mit Sachen, die mit Lukas zu tun haben. Und das erzählt sie dann auch einer Erzieherin, also sogar der Kindergartenleiterin. Und die ist natürlich total perplex und da schlagen dann die Alarmglocken bei ihr und sie erzählt das auch sofort rum. Und dann ist es auch so, dass sie dann einen Psychologen zu Rate ziehen. Und das ist auch sehr interessant, weil wir das ja auch mal hatten in der Folge mit der mit den Suggestivfragen, die dann der Psychiater stellt. Und sie halt einfach nur mit so ja oder nein und ich weiß nicht und sowas. Also eigentlich genauso hier wie mit Making a Murderer.
Mhm.
Also dass der Psychologe sie eigentlich so befragt, wie man es nicht tun sollte. Und somit kommt es dann total zu Missverständnissen. Und Lukas wird dann daraufhin gejagt durch die Ortschaft. Also dem wird halt nicht mehr geglaubt. Der kann sich auch gar nicht mehr rechtfertigen. Hat auch überhaupt keine Möglichkeit dazu. Der wird sofort verurteilt und auch seine besten Freunde stellen sich auf einmal gegen ihn und ja, somit ist die Kacke wirklich am Dampfen.
Ja, es ist ein sehr bedrückender Film.
Ja.
Also weil man ihn ja kennenlernt als wirklich herzensguten Menschen, der natürlich nichts dergleichen irgendwie getan hat.
Ja.
Und der aber eine vollkommene gesellschaftliche Ächtung erfährt und halt nicht rauskommt, weil, wie du gesagt hast, keiner mehr ihm glaubt.
Ja. Ja, und das ist wirklich schwierig und in dem Film wird es auch sehr gut dargestellt, dass er einfach keine Möglichkeit mehr erfährt. Und auch zum Schluss, also das Ende verraten wir jetzt natürlich nicht, aber das bleibt ziemlich offen. Und das fand ich auch sehr gut in dem Film. Ja.
Ja, ist somit auch mein Lieblingsfilm von der Liste, weil du weißt ja, ich stehe auf so Dramen und der ist schon wirklich sehr berührend und regt sehr zum Nachdenken an.
Ja, man kennt ja auch so, wenn man die Filme von Thomas Vinterberg kennt, der dreht ja auch sehr realistische Filme.
Ja, deswegen mag ich die
ja so. Der war ja auch bei Dogma 95 mit dabei.
Ja.
Da kommen wir auch später nochmal dazu, zu einem anderen Film. So, der nächste Film ist Thelma und er ist von dem Regisseur Joachim Trier und es handelt sich dabei um einen norwegischen Film. Und der ist eher in der Richtung Mystery Thriller einzuordnen. Und es geht um eine junge Norwegerin mit dem Namen Thelma, also wie der Film auch heißt. Und sie zieht in die Hauptstadt Oslo, um da zu studieren. Und das ist eher so eine Art Coming-of-Age-Geschichte. Sie verliebt sich in ihre Mitstudentin und es kommt zu einer Liebesgeschichte zwischen ihr und der Mitstudentin. Und währenddessen bekommt sie auch Anfälle. Man weiß auch erstmal nicht, woher die rühren. Und ja, das wird dann alles sehr mysteriös und außergewöhnlich. Und besonders schön an diesem Film sind auch so diese Effekte, sage ich mal, oder halt auch diese Atmosphäre, die dieser Film ausstrahlt.
Hm. Ja, also mir hat der Film sehr gut gefallen, weil ich mag ja Coming-of-Age-Stories im Grunde total gern. Und da trifft man bei mir sowieso schon mal so einen Nerv. Aber der Film macht halt auch noch mehr draus, indem er diese fantastische Ebene noch mit reinbringt oder diese Horror-Ebene. Ich weiß nicht, wie man das einordnen möchte. Dass sie halt diese Anfälle bekommt und sich da eine, ich sag mal, Superkraft drin äußert, mit der sie ihre Umgebung auf verschiedene Arten und Weisen manipulieren kann. Also das, was ich besonders bemerkenswert fand in Bezug auf diese Superkraft, bezieht sich auf den Schluss, deswegen ganz kurz Spoilerwarnung. Weil am Ende sieht es ja aus wie ein Happy End. Ne? Also sie läuft dann mit ihrer Freundin über den Campus und es ist irgendwie alles ganz schön und so. Und die Schwierigkeiten, die es vorher gab, wurden aufgelöst.
Ja.
Aber man weiß ja auch, dass sie diese Kraft hat. Und das macht es halt so bittersüß, weil es offen bleibt, ob die Freundin wirklich in sie verliebt ist oder ob sie die Freundin nur in sich verliebt macht.
Ja.
Und ja, da kann man, also das finde ich so als Gedanken total interessant, weil da frage ich mich auch so, was würdest du machen, wenn du diese Kraft hättest? Würdest du auch die Leute, von denen du willst, dass sie in dich verliebt sind, dazu bringen und irgendwie dann so eine Beziehung leben? Oder also es sind ja da nicht die richtigen Gefühle. Und eigentlich will, also ich würde mir dann halt selber auch verarscht vorkommen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das ist ja genauso wie mit so einem Liebestrank in Harry Potter oder so.
Ja, genau. Ja. Oder halt generell, dass du die Umwelt so manipulieren kannst, dass sie halt immer das ergibt, was du möchtest. Das ist ja auch kein Leben. Das nimmt dem Ganzen auch
den Reiz, ja.
Das ist ja dann kein wahres Glück, was man erfährt.
Das stimmt, ja. Weil man nichts selber dafür tut, also durch seinen Charakter, dass der Mensch dann so fühlt.
Ja, oder halt, wenn du weißt, wenn ich jetzt hier diese Kraft außer Acht lasse, dass die Person sich dann von mir abwenden wird. So.
Ja.
Also es ist halt eine Coming-of-Age-Story, die auf einer Horror-Ebene, Fantasy-Ebene funktioniert, aber eben auch auf so einer philosophischen Ebene. Und der ist optisch total gut.
Ja, das stimmt. Ich glaube, der hat auch gar nicht so ein hohes Budget, also für so eine norwegische Produktion nehme ich das mal nicht an. Aber dafür sieht er wirklich sehr gut aus.
Ja.
Ja, das stimmt. Also mit wenigen Mitteln erreicht er da sehr viel.
Und fühlt sich auch sehr echt an. Aber das trifft eigentlich auf viele Filme
zu. Ja, das ist ja auch das Gute. Das kann man auch so zusammenfassend sagen für skandinavische Filme, dass die einfach sehr realistisch anmuten. Also, dass die auch nicht so überladen wirken.
Zumindest die wir jetzt rausgesucht haben. Ne? Da gibt's
ja, es gibt natürlich auch andere Beispiele. Ja. Dann kommen wir zu dem nächsten Film und der nennt sich Virgin Mountain. Und es handelt sich dabei um einen isländischen Film. Die Handlung dreht sich um einen 43-jährigen Isländer namens Fusi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und der ist ziemlich übergewichtig und ja, der lebt ziemlich zurückgezogen und arbeitet als ja als Gepäckfahrer am Flughafen. Und ja, man sieht halt, dass der einfach für sich alleine so lebt und sehr wenig mit anderen Menschen zu tun hat. Das drückt sich auch in dem Sinne aus, dass er zum Beispiel ja zu Hause Schlachten des Zweiten Weltkriegs nachstellt, so mit Figürchen. Und naja, da nimmt man schon so an, okay, der hat ich will das jetzt nicht abwerten, aber das ist ja dann schon so ein introvertiertes Hobby. Mhm. Und ja, und irgendwann bekommt er einen Tanzgutschein geschenkt und ja, ist erstmal nicht so begeistert davon, aber irgendwann überwindet er sich und geht dahin zu diesem Tanzkurs und lernt da auch eine Frau kennen, die heißt Sjöfen. Ja, keine Ahnung, ob man die so richtig ausspricht. Und ja, da entwickelt sich dann so eine kleine Liebesgeschichte. Also dieser Film, der ist am ehesten so zu vergleichen mit In den Gängen, den wir ja letztens vorgestellt haben. Auch so eine ganz leise Liebesgeschichte, wo das nur so angedeutet wird, aber nicht so richtig ausgesprochen wird.
Mhm.
Ja.
Ja, ich fand den total berührend, weil ich habe ja so eine Schwäche für
Außenseiter oder
ja, Außenseiter, Underdogs, einsame Männer in der Midlife-Crisis, all solche Figuren.
Ja, der ist auch total liebenswert, so der Fusi.
Ja.
Tja, den kann man irgendwie nur mögen, so in dem Film.
Ja, und man kann das halt auch so gut nachvollziehen, weil solche Menschen, also ich kenne halt solche Menschen auch wirklich, die so einsam sind und dann lieber irgendwie Schlachten nachstellen oder weiß nicht, Magic spielen oder ne, diese typischen Stereotypen Nerd-Hobbys haben und sozial so ein bisschen eher eingeschränkt ist jetzt das falsche Wort, aber halt zurückgezogen leben, aber eher unfreiwillig.
Ja.
Und deswegen konnte ich das halt so gut nachfühlen, weil, ich habe auch manchmal solche Situationen, wo ich denke, ich würde irgendwie sozial gern mehr angebunden sein, aber irgendwie ist es halt auch schwierig und man ist ja auch in so einer Comfortzone und will manchmal nicht so da raus, weil da ist es ja sicher. Und wenn man sich mit anderen Leuten dann treffen möchte, dann muss man sich ja manchmal auf dünnes Eis begeben und es löst viel Stress aus und so weiter. Und deswegen konnte ich das alles sehr gut nachvollziehen. Und dieser Typ im Film, man schließt ihn halt so sofort ins Herz und man denkt die ganze Zeit so, ach Mensch, jetzt mach doch mal und ach, hoffentlich klappt das jetzt. Und das ist ein sehr, sehr schöner Film.
Ja, das Schöne ist auch in dem Film, dass er irgendwann auch so aus sich hinaus, über sich hinaus wächst und auch dann Dinge schafft, die er vielleicht vorher nicht so für möglich gehalten hat. Das kennt man ja selber auch so, wenn man einfach mal den Schritt wagt, dass man dann so merkt im Nachhinein, oh, ich bin ja doch zu mehr fähig, als ich gedacht habe. Und das zeigt dieser Film eigentlich ganz gut.
Ja.
Und dann noch in diesem isländischen Setting. Es wird ja eher Reykjavik, ich glaube, das spielt auch in Reykjavik direkt oder in einem Vorort. Es wird jetzt nicht so sehr die Großstadt gezeigt, aber es spielt schon in der Stadt. Und man sieht jetzt nicht so die isländischen Landschaften, wie das sonst so immer ist. Wenn man Island zeigt, dann werden immer diese Gletscher gezeigt und sonst was. Aber da ist dann eher so die Stadt. Und es ist jetzt auch so da, wo er lebt, das sieht jetzt auch nicht super schön aus. Es ist halt so gewöhnlich.
Ja.
Und auch die Umgebung, in der er sich aufhält, das
wird alles ziemlich gewöhnlich. Ja, deswegen kann man das halt auch gut nachvollziehen und sich gut reinversetzen, weil es halt so eine absolute gewöhnliche Stadt ist vor Ort, der halt im Grunde überall sein könnte. Das muss jetzt nicht unbedingt auf Island sein.
Genau. So, der nächste Film ist wieder ein Thomas Vinterberg-Film und diesmal sprechen wir über Das Fest. Der ist aus dem Jahr 98 und ist ein Vertreter der Bewegung Dogma 95. Darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen.
Kannst du nochmal erklären, was das ist?
Ja, Dogma 95 ist eine Bewegung, die er zusammen mit Lars von Trier gegründet hat und die haben sich zum Ziel gesetzt, so viel Ballast wie möglich aus den Filmen rauszuschmeißen, sag ich mal. Also das bedeutet zum Beispiel keine künstliche Musikuntermalung, nur mit Handkamera und auch mit den einfachsten Mitteln. Also die Musik muss dann auch in dem Film vorkommen, also direkt während des Drehs und keine Special Effects, genau. Also alles der unnötiger Ballast weg und wirklich sich auf die Geschichte und auf die Darsteller konzentrieren.
Mhm.
Ja, und da ist das Fest ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Ist so exemplarisch mit dem Film, also von Lars von Trier, Idioten, der diese Dogma 95-Bewegung repräsentiert. Und in das Fest geht es um eine Familiengeschichte, die sich sehr tragisch entwickelt. Und es geht quasi um eine Enthüllung, die während dieses Festes dann ausgesprochen wird. Also auf dem Fest wird der 60-jährige Geburtstag des Vaters gefeiert. Und somit trifft sich die ganze Familie auf diesem Anwesen. Und dann hält Christian, also einer dieser Kinder von dem Vater, also der hält dann eine Rede und spricht dann, also weil auch vorher ist halt ein Ereignis passiert, was man mitbekommen hat, dass die Zwillingsschwester von dem Christian sich umgebracht hat. Und Christian erzählt dann halt vor der ganzen Familie, vor der ganzen versammelten Gesellschaft, dass der Vater die beiden jahrelang vergewaltigt hat. Und somit ist dann auch, wie auch schon bei Die Jagd, wieder mal die Kacke am Dampfen. Und ja, dann geht's halt, also das ist auch das Komische, bei dieser Enthüllung ist erstmal, dass die ganze Geburtstagsgesellschaft das erstmal so versucht zu ignorieren. Also die gehen überhaupt nicht drauf ein. Und als ich das so gesehen habe, dachte ich mir, hä, warum reagiert denn da keiner so richtig drauf? Ne? Die haben das einfach versucht so runterzuspielen und haben dann auch versuchen dann auch im Laufe des Films den Christian einfach wegzusperren und den Mund tot zu machen. Und ja, das entwickelt sich dann halt wirklich zu einer krassen Handlung, sag ich mal.
Ja, also den Film mag ich auch total, weil in der Reaktion der Menschen und wie sich das Ganze dann noch weiter entspinnt, da kann man halt so viel rein interpretieren, weil das reflektiert ja zum einen, wie es oft in Familien einfach abläuft, dass man nicht über die schlimmen Dinge sprechen möchte, dass die halt irgendwie totgeschwiegen werden. Ja. Da will man dann auch nichts mit zu tun haben. Da glaubt man vielleicht auch gar nicht, dass das wirklich passiert ist, gerade wenn der Täter in dem Fall halt das Familienoberhaupt ist, zu dem eigentlich aufgeschaut wird.
Ja, und der wird ja auch anscheinend sehr geschätzt in der Familie.
Und genau, dass man sowas einfach dann nicht wahrhaben will und dann lieber so die Störenfriede sich denen entledigt. Aber das kann man natürlich auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene dann auch sehen, wo ja manchmal ähnlich agiert wird, ne?
Ja.
Ja, also hat mich sehr berührt und regt auch wieder sehr zum Nachdenken an. Aber es ist halt auch wieder so gut nachvollziehbar, wenn man solche Dinge vielleicht auch aus der eigenen Familie kennt, dass Dinge, die passiert sind, die vielleicht nicht so schön sind, dass man da halt versucht, das irgendwie auszuklammern, weil man möchte ja irgendwie ein schönes Fest haben, ne? Ein schönes Weihnachtsfest zum Beispiel, und da ist ja heile Welt und so weiter und da wollen ja alle irgendwie nur eine schöne Zeit haben und da bespricht man sowas nicht und dann kommt halt da in diesem Film jemand, der das einfach jetzt mal raushaut hier.
Na, die anderen bezeichnen da auch, glaube ich, Christian so als Störenfried und dass er das bitte lassen soll und was er da für einen Blödsinn erzählt. Und
genau.
Aber als Zuschauer ist man ja auf der Seite von Christian, weil man ihm ja auch glaubt. Also, und das kommt ja auch immer mehr raus, dann so was wirklich geschehen ist und warum sich dann auch die Zwillingsschwester umgebracht hat vom Christian.
Ja, ja, genau.
Und das ist halt auch das Krasse so, dass es einfach so unter dem Tisch gespielt wird und was halt wirklich ein ernstes Thema ist und was auch angesprochen werden muss irgendwann auch.
Mm. Ja. Das ist halt so der Elefant im Raum, wo vielleicht auch einige Leute, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, das weiß ich nicht mehr so genau, aber wo einige Leute, die auf dieser Gesellschaft sind, das vielleicht auch vorher schon wussten.
Ja.
Aber das natürlich in dieser Situation, wo alle beisammen sind und irgendwie eine schöne Zeit haben wollen, niemals ansprechen würden, wo aber vielleicht hinterher sich dann wieder das Maul drüber zerrissen wird, so was der denn da damals geleistet hat, sich oder wie auch immer. Ne?
Ja, halt hinter der Hand, aber öffentlich wird da nichts ausgesprochen, genau.
Ja.
Was eigentlich auch in dem, was eigentlich wirklich mal nötig wäre. Und der müsste ja eigentlich auch wirklich mal verurteilt werden, ne, der Vater, aber der muss ja keine Konsequenzen fürchten.
Ja, richtig. Ist ja ein Mann, ist ja ein Familienoberhaupt. Und,
ja, und das ist halt wirklich bitter, also an manchen Stellen.
Ja, ja.
Echt total. Bitter, der Film.
Ja.
Also auch nichts für schwache Nerven, also auch wie Die Jagd, kein Film für schwache Nerven.
Nee.
Weil man auch wirklich mitfiebert und
ja, sich und so weil's denkt. Ja, halt, und weil es halt so realistisch gefilmt ist, ne? Als wäre man da wirklich selber mit auf dem Fest.
Das stimmt. So. Ja, und das finde ich ja gerade gut bei solchen Filmen. Also auch von dieser Dogma-Bewegung, dass die einfach so realistisch anmuten und sich so mittendrin fühlt und die Geschichten so im Vordergrund stehen, das mag ich ja eigentlich auch sehr. Ja, gut.
Also das ist ein Film, der hat mich wirklich, als ich den gesehen habe, total geflasht, weil ich habe nicht viel erwartet und dachte echt am Ende so, Hammerfilm.
Ja, war das nicht sogar eine Empfehlung von mir?
Ja.
Ja. Freut mich, dass es dir dann gefallen hat.
Ja.
Genau. So, der nächste Film ist ein norwegischer Film namens Nord. Und wie der Name schon vermuten lässt, ja, spielt er hauptsächlich im Schnee. Und der Hauptprotagonist ist ein Mann namens Joma. Und er ist so ähnlich wie der Virgin Mountain, den wir ja schon besprochen haben. Das ist ein beleibter Typ, der nichts so richtig aus seinem Leben macht. Und als er dann irgendwann erfährt, dass er einen 4-jährigen Sohn hat von einer Frau, mit der er keine Beziehung mehr führt, also es war, glaube ich, ein One-Night-Stand oder so, beschließt er dann, sich aufzumachen mit einem Schneemobil, um diesen Sohn, diesen unbekannten Sohn zu besuchen. Und der irgendwo anders auf der anderen Seite von Norwegen lebt. Also es ist eine ziemlich lange Reise, die er dann auf sich nimmt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr von wo bis wo er dann fährt. Aber dieser Film bietet ja tolle Landschaften, einen sympathischen Darsteller, also der auch so ein bisschen, naja, krummlich, also so ein bisschen, ja, erstmal so verschlossen wirkt, aber dann immer mehr Sympathie auf sich zieht. Und auf seiner Reise, wie das so üblich ist bei Roadtrip-Movies, trifft er auf verschiedene Charaktere. Und durch diese Reise, wie das dann auch oft so ist in dem Genre, reift er auch dann. Ja. Und ein toller Film, den ich auch durch mein Abo zu mit Love Film, was ich damals so vor 8 Jahren oder so abonniert habe, mal zufällig entdeckt habe. Ja.
Wie kann man da zufällig Filme entdecken?
Naja, weil ich da auch durch meine Liste geguckt habe, so, das war ja damals bei Love Film. Da habe ich dann einfach so durch Genres geguckt und einfach mal so Filme in meine Watchlist. Also da gab es ja auch dann so eine Art Watchlist, wie man das so macht bei Netflix oder so. Nur da ist der Unterschied, dass diese Watchlist dann nacheinander abgearbeitet wird und du bekommst dann automatisch eine Blu-ray oder DVD nach Hause geschickt per Post.
Aber du weißt nicht, welche von der
Watchlist. Nein, das ist total zufällig. Ja. Du kannst natürlich auch, also damals war das so, du konntest dann Priorität setzen, so. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Film unbedingt haben wolltest, hast du dann ein Häkchen gesetzt, dass der dann vielleicht schneller verschickt wird als andere.
Okay.
Ja, und dadurch habe ich dann diesen Film entdeckt, der mir sehr gut gefallen hat.
Wie ist der so von der Stimmung her?
Na, eher so melancholisch. Also es ist jetzt kein so ein schnell gefilmter Film oder auch kein lustiger Film in dem Sinne, also im klassischen Sinne, sondern so typisch skandinavisch, etwas melancholisch und schwermütig.
Okay,
ja.
Klingt gut. Und schöne Landschaften wahrscheinlich.
Ja, natürlich, Norwegen, ist klar. Und größtenteils im Schnee, also er fährt ja auch mit einem Schneemobil da los. Ist am ehesten vergleichbar mit dem David Lynch-Film The Straight Story, in dem sich Elvin Straight aufmacht mit einem Rasenmäher, um seinen bald versterbenden Bruder zu besuchen. Und so, ja, also in Nord ist es so, dass halt dann der Joma seinen ungesehenen, unbekannten Sohn besucht. Und das dann als Initialzündung dient, um endlich mal aus seiner Komfortzone auszubrechen.
Ja, manchmal braucht man da so einen Grund dafür, ne? Dass man endlich mal den Arsch hochkriegt.
Ja. Ja, genau. Ein sehr schöner Film, kann ich jedem ans Herz legen, der auf skandinavische Filme und auf Roadmovies steht und so ein bisschen Schwermütigkeit liebt. Also so wie Christiane.
Ja, ist ja eigentlich genau das Richtige für mich, ne? Sollte ich mal gucken.
Genau. So, der nächste Film ist ein relativ bekannter Vertreter, der jetzt auch noch gar nicht so alt ist, nämlich der Film oder die Buchverfilmung Ein Mann namens Ove. Ein schwedischer Film. Und da geht es natürlich, wie der Name auch schon vermuten lässt, um einen Mann namens Ove.
Recht.
Der sich während des Films, man sieht das auch gleich am Anfang, der möchte sich unbedingt umbringen. Also der hat keinen Bock mehr zu leben und so wird er auch eingeführt. Als so ein Typ, so ein alter Mann, der krummelig ist und ständig auch schaut, was die Nachbarn da so falsch macht und sich dann beschwert. Und währenddessen versucht er die ganze Zeit, sich irgendwie umzubringen. Und dieser Plan wird ständig vereitelt. Zum Beispiel, weil dann das Seil zum Beispiel reißt, an dem er sich aufhängen möchte. Oder halt andere Sachen. Also, ja, zum Beispiel, ich glaube, der möchte sich auch irgendwann vergasen, also mit seinem Auto da, ne, in der Garage. Und dann ist das Auto irgendwie kaputt oder so. Irgendwas passiert dann halt immer. Es kommt immer dazwischen. Und während er das da ständig versucht, macht er auch eine Entwicklung durch, der Uwe, weil er dann in der Gegenwart Leute kennenlernt in seiner Nachbarschaft, die ihn ein bisschen zum Umdenken bewegen. Und abwechselnd wird dann der Uwe gezeigt in seiner Jugend und dann in seinem jungen Erwachsensein, wie er eine Frau kennenlernt, die er unglaublich liebt. Und da wird dann der Charakter viel mehr greifbar. Also dann versteht man auch, warum er so geworden ist, weil er sie irgendwann verloren hat. Also das kann ich schon mal spoilern. Und ja, und diese Liebe wird halt so schön dargestellt einfach, weil dann sieht man den in den Rückblenden, dass er eigentlich ein liebevoller Mensch gewesen ist, so, der auch fähig war zu lieben.
Ja.
Ja.
Ja, das ist ja oft so, dass man so alte Menschen sieht, gerade so grummelige alte Opas, die mit dem Kissen irgendwie
Ja.
auf dem Fenstersims sitzen und sich über den Verkehr beschweren oder über Leute, die vorbeigehen, wie auch immer.
Ja.
Und man sieht halt nur das, aber man macht sich nicht die Mühe, mal zu überlegen, oder wie soll man das auch,
Ja.
das zu erfahren, was für Menschen die mal waren, ne? Und dass
Genau.
man vielleicht viele Dinge mit den Leuten auch gemeinsam hat, so. Wie
Ja.
zum Beispiel, dass er unglaublich verliebt war in diese Frau, die halt irgendwie auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, so total weltoffen war. Und
Ja.
er ist ja eher so der Grummelige, der auch mit Immigranten nicht so viel zu tun haben will. Und dann halt diese Immigrantenfamilie dann kennenlernt, die auch irgendwie total nervig sind für ihn, wo er dann aber sein Herz öffnet und
Ja.
dadurch halt total verändert wird.
Ja, also der Film ist schon sehr sympathisch so, also von den Darstellern, aber auch von der Geschichte. Und ich mag das ja auch, wenn so Filme so ein bisschen rumswitchen, so in der Vergangenheit und in der Gegenwart und dadurch man eine Person besser kennenlernt. Ja. Sei noch dazu gesagt, dieser Film ist auch einer, ich glaube, der einzige in der Liste, der sogar für zwei Oscars nominiert war.
Ach, tatsächlich.
Ja, sogar bester fremdsprachiger Film und bestes Make-up.
Wieso? Ist der Typ eigentlich gar nicht so alt oder
Nein,
was?
das ist der junge Typ,
Was,
der
ernsthaft?
spielt den Uwe die ganze Zeit.
Ich dachte,
Na,
das wären zwei
dann ist das Make-up auch
unterschiedliche.
sehr gelungen, wenn du das dachtest.
Ja.
Ja, also
Ja,
der wird die ganze
krass.
Zeit von dem jungen Typen gespielt. Also irgendwann, man sieht es auch ein bisschen, also durch
Ich
die
habe
Augen
das
und
nicht
so.
gesehen.
Und ich habe mir auch irgendwann, während des Films, habe ich mich gefragt, so, der sieht nicht so richtig aus wie ein Opa. Also irgendwas stört mich. Ja, und der ist tatsächlich also nicht so alt wie in dem Film, also wie der alte Uwe, sondern das ist halt der junge Uwe eigentlich, also von dem Darsteller. Ja.
Okay, ja, krass.
Ja, dann ist das ja gerechtfertigt,
Ja,
diese Oscar-Nominierung.
auf
Hat
jeden
er, glaube ich,
Fall.
nicht bekommen, ja, ich denke nicht. Ja, ich glaube, das hat dann irgend so ein Musical-Verfilmung bekommen oder sowas. Wie
Ja.
so oft. Ja. Ja, aber sehr zu empfehlen.
Das ist so ein Film, der hört sich schwermütig an, ist er aber im Grunde gar
Aber ist der
nicht.
kompatibelste, denke ich mir mal, so in
Wollte
der
ich auch
Liste.
gerade sagen, das ist so ein Film für Sonntagnachmittag.
Genau. Also der eckt nicht wirklich an, obwohl die Thematik jetzt auch nicht so eine ist, die so leicht fällig ist.
Aber es wird halt vieles nur so angeschnitten. Es ist
Genau.
nicht so in your face, ne?
Nee, es ist auch eher so auf eine etwas lustige Art. Also man muss schon öfter auch mal lachen. Besonders
Ja.
witzig fand ich auch immer so diese Auseinandersetzung, weil sein Vater, also der Vater, Oves Vater ist halt ein unglaublicher Saab-Fan. Es gibt ja diese zwei großen schwedischen Autohersteller, Saab und Volvo. Und die ganze Zeit in dem Film wird immer so dieses, ja, Saab ist doch viel besser und Volvo ist viel besser, weil irgendwann trifft auch Ove auf einen, also ich glaube, sein Nachbar ist so ein Volvo-Verfechter und er selbst ist ein Saab-Verfechter. Und die ganze Zeit gibt es dann immer so diese Streitereien, welche Automarke denn jetzt besser ist.
Ja, wie mit Schalke und Dortmund, ne? Im
Genau,
Ruhrpott.
ja, so übertragen auf Fußball, genau. Ja, diese Rivalitäten und das fand ich auch sehr charmant gemacht, so in dem Film. Ja, zusammenfassend kann man sagen, es ist ein sehr charmanter Film mit einer schönen Erzählweise und tollen Darstellern und schönem Make-up. Ja, So, der nächste Film ist ein Vertreter des Horrorgenres, würde ich mal sagen. Der heißt nämlich So finster die Nacht und ist ein norwegischer Film. Und darum geht es um eine Vampirin, ja, also ein junges Mädchen, was ein Vampir ist und die sich mit einem Jungen anfreundet aus der Nachbarschaft. Also quasi der kleine Vampir auf Norwegisch.
Und in realistischer.
Und realistischer und besser, sag ich mal. Ja. Ja, also es geht da um Oscar, der so ziemlich gehänselt wird. Das ist halt so ein Außenseiter in der Schule. Ja, da gibt es auch so diese drei Kids, die ihn ständig ärgern und wo man sich auch so als Zuschauer denkt, ihr kleinen Scheißer, so, ne, lass den doch mal in Ruhe. Wo man so eine richtige, ja, so eine richtige Antipathie für die entwickelt.
Diese typischen Bullies, ne?
Genau, die halt sich daran aufgeilen, wenn da halt andere leiden. Und ja, und der Oscar ist so, halt so einer, der kann sich nicht so recht wehren und schafft es auch nicht, da aus sich hinauszubrechen. Der ist halt einer, der dann seine Wut in sich hineinfrisst und dann sich eher zurückzieht zu Hause und auch so der Einzelgänger ist. Man sieht ihn auch oft allein, zum Beispiel auf der Schaukel, da auf dem Hof. Auch die Gegend, in der er wohnt, ist recht runtergekommen. Also es ist kein Norwegen, wo man sich denkt, ach, da würde ich gerne leben. Also nicht so dieses typische schöne Blockhütte in der Natur, alles super toll, sondern so eher so eine Plattenbausiedlung und alles recht runtergekommen. Sehr depressiv die ganze Umgebung. Aber das fand ich auch irgendwie schön in dem Film, dass der halt nicht so eine nicht so romantisierend ist, sondern recht realistischen Touch hat. Mhm. Und irgendwann lernt er dieses Mädchen Ellie kennen. Also auch auf dem Spielplatz selbst, die da irgendwann sitzt und die unterhalten sich und irgendwann entwickelt sich da so eine Art Freundschaft. Und irgendwann bekommt man auch mit, dass diese Vampirin, dieses Mädchen, so einen alten Typen hat, so als, also das ist nicht der Vater oder so, sondern irgendein Typen, den sie von irgendwoher kennt. Man weiß, man bekommt es auch selbst im Film nicht mit, woher sie den kennt, aber der schafft für sie immer das Blut an. Also er geht dann zum Beispiel ins Krankenhaus, holt da Blutreserven und oder tötet sogar Menschen in der Umgebung und darum häufen sich dann auch Mordfälle in dieser, in der unmittelbaren Umgebung. Ja, und während das dann sich, also während das immer gezeigt wird, entwickelt sich dann auch die Freundschaft zwischen Oscar und Ellie und irgendwann hilft auch Ellie ihr dem Oscar bei seinen Problemen mit diesen Bully-Kids. Mhm. Und ja, so viel sei erstmal da gesagt zu dem Film. Hm. Ja, also ich mochte den, wie schon gesagt, durch den sehr realistischen Touch und auch durch die Darstellung und das Ende mochte ich sehr. Ja.
Ich habe ja gestern bei Twitter gefragt, was so andere Leute für skandinavische Filme so mögen und da wurde der auch sehr oft genannt. Hm. Ich habe den auch gesehen, aber das ist so ein Film, ich kann mich echt kaum noch an den erinnern und das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Mhm. Ich glaube, ich war aber auch währenddessen nicht so unfassbar gefesselt. Ich weiß auch nicht, warum.
Vielleicht konnte ich mich einfach so sehr in den Oscar hineinversetzen.
Ja, vielleicht.
Nein, also so außenseitermäßig war ich ja nicht drauf, aber das kennt man ja als Kind.
Jeder kennt soziale Zurückweisungen.
Und auch so Kinder, die einen so nerven und wo man einfach so aus sich hinausbrechen möchte und auch mal, dass denen so wirklich mal zurückschlagen möchte und okay, in dem Film wird halt dann ziemlich heftig zurückgeschlagen. Hm. Und man muss auch sagen, der Film ist echt ziemlich blutig. Okay, es ist halt ein Vampirfilm und da muss nun mal, also zwangsweise kommt da nun mal Blut vor. Aber das ist halt kein Film wie Twilight oder so, wo das so romantisiert wird. Das ist halt einfach ein ziemlich realistischer Vampirfilm. Und deswegen mag ich den auch so sehr.
War der eigentlich irgendwie gesellschaftskritisch oder so? Ich kann mich echt.
Der war halt eher psychologisch, weil halt es geht ja um Außenseitertum und.
Ja, aber ich meine, du hast ja gerade gesagt, da verschwinden Menschen und es gibt Morde und so weiter. Mhm. Und dann überlegt man sich, okay, in was für einer Gegend spielt der denn in so einer Plattenbaugegend? Dann könnte man auch wieder sagen, das ist irgendwie gesellschaftskritisch, weil da interessiert es keinen, wenn irgendwelche Leute verschwinden.
Das genau. Ja, da interessiert sich ja keiner so richtig für die anderen. Das merkt man auch so ein bisschen in dem Film. Also die Nachbarn interessieren sich halt dann nicht so. Also da gibt es halt keine Gemeinschaft, wie jetzt zum Beispiel in dem Film Die Jagd, wo jeder jeden kennt in diesem Dorf.
Ja, ja.
Und in der Plattenbausiedlung kennt keiner halt den anderen. Das ist halt sehr anonym alles. Auch so dieses Vampirmädchen bleibt ja erstmal lange Zeit versteckt. Keiner nimmt die wirklich wahr und keiner weiß so richtig, dass sie mit dem alten Mann da zusammenlebt und was das überhaupt so ist, das Ganze.
Ja.
Ja. Ja. Aber ich fand ihn toll. Also es gab ja sogar, also das sei noch erwähnt, ein amerikanisches Remake mit Chloe Grace Moretz. Und ich habe den nicht geguckt, aber ich habe oftmals gelesen, dass der ziemlich schlecht sein soll.
Wie hieß der?
Let Me In, glaube ich.
Und der heißt Let the Right One In, ne? Im Original.
Ja, ja, genau.
Okay.
Ich glaube, der hieß Let Me In. Ja, sei uns verziehen, wenn das jetzt nicht so richtig ist, aber mit Chloe Grace Moretz auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, und Chloe Grace Moretz hat ja irgendwie so ein Händchen für tolle Remakes. Sie hat ja auch schon in den tollen Remake Carrie mitgespielt. ja, und dann auch in dem Film, der ein ziemlicher Reinfall war. Also, und ich habe auch gehört von Carrie, diese Neuverfilmung soll ziemlich schlecht sein. Ja.
Aber Suspiria war nicht schlecht.
Ja, okay, da hat sie aber auch eine sehr kleine Rolle gespielt.
Ja.
Ja. Da hat sie ja jetzt nicht den Großteil dazu beigetragen. Ja, aber ja, ein empfehlenswerter Film für Leute, die auf so Vampir-Themen stehen und mal abseits von Twilight mal einen eher realistischen Vertreter anschauen möchten.
Ja, gut, da hast du jetzt aber auch nicht so den besten Genre-Vertreter rausgesucht. Ne?
Ja, okay, vielleicht abseits von Interview mit einem Vampir oder so. Vielleicht das. Obwohl das jetzt auch nicht richtig zu vergleichen ist. Weil die Thematik ist ja eigentlich eher so dieses Außenseitertum und so dieses Mobbing, das ist ja ein großes Thema da einfach in dem Film.
Mm.
Und so eine Freundschaft, die sich da entwickelt. Und so eine Coming-of-Age-Geschichte so ein bisschen. So, der nächste Film ist ein Nicolas Winding Refn-Film, also aus Dänemark. Und der nennt sich Pusher. Das ist sogar der Debütfilm, also der Debüt-Langfilm von Refn. Und da spielen unter anderem Kim Bodnia mit und Mads Mikkelsen. Und Kim Bodnia spielt da auch die Hauptrolle. Er spielt nämlich den Frank, um den es dann da geht, hauptsächlich. Und der ist so einer, ja, so ein Kleingangster, sag ich mal, der sich so über Wasser hält und eigentlich auch ein ziemliches Arschloch ist. Und ja, so ein Geschäft macht mit einem Typen namens Milo, der halt so eine Art Gangsterboss ist.
Mhm.
Also der halt dann auch dem Frank glaube ich, also der Frank ist nämlich ein Drogendealer und der arbeitet dann halt für Milo.
Mhm.
Und irgendwann verliert er halt die Drogen oder so. Und dann steckt er da auch wieder ziemlich in der Scheiße und muss da irgendwie rauskommen, weil er dann dem Milo Geld schuldet. Und sein bester Freund ist halt der Tony, gespielt von Mads Mikkelsen. Und das ist halt, also der Tony ist ein ziemlicher Assi, kann man mal sagen. Also da sieht auch Mads Mikkelsen extrem hässlich aus in dem Film. Der hat auch so eine Klatze, wenn ich mich noch recht erinnere. Also und darum habe ich habe es ja schon vorhin erwähnt, da hätte ich damals, also hätte ich den, wäre das der erste Film gewesen mit Mads Mikkelsen, da hätte ich nie gedacht, dass Mads Mikkelsen mal so ein großer Schauspieler wäre. Weil der da extrem scheiße aussieht.
Ja gut, aber das, ich meine, das Aussehen, das ist ja nicht alles.
Ja, aber ja, und der wirkt auch extrem assi in dem Film.
Ja, dann heißt es doch, dass er die
ja,
Rolle
er hat es gut gespielt, aber es ist ja manchmal so, dann denkt man so, dieser Typ ist auch in Wirklichkeit so, ne?
Er sieht so ein bisschen hier auf den Bildern, die ich gerade gegoogelt habe, so rechtsradikal aus.
Oder, ja, ja, genau, wie so ein Nazi.
Oder macht das nur die,
genau,
die Glatze? Spielt er auch ein Nazi?
Ich weiß es nicht mehr, also ich glaube nicht. Aber ist halt ein ziemlicher Hänger in dem Film, der hat auch nichts auf die Reihe gekriegt. In Pusher 2, in der Fortsetzung, ist er dann auch die Hauptperson.
Okay.
Dann wird er in den Fokus gerückt und dann Frank eher nicht. Also der ist dann eher so eine Nebenfigur, was ich eigentlich auch ganz gut finde in dieser Pusher-Trilogie. Und in dem dritten Teil ist es sogar so, dass Milo dann im Vordergrund, also in dem Fokus gerückt wird.
Ah, okay.
Was ich ganz, ganz cooles Konzept finde, so dieses Dreiergespann, was dann rotierend mal in den Fokus gerückt wird.
Hm.
Und Pusher 3 ist extrem brutal. Also ich glaube, ich könnte ihn mir nicht nochmal anschauen.
Was, echt?
Ja.
So schlimm?
Ja, da gibt es halt eine Schlachterszene. Die müssen halt auch wie bei Dänische Delikatessen eine Leiche loswerden.
Mhm.
Okay, und man kann sich ja denken, und der Milo besitzt da, glaube ich, auch eine Fleischerei. Und mit seinen Mitteln versucht er dann auch, diese Leiche loszuwerden. Und ja, ich war da schon halb vorm Brechreiz. So, ja, das war nicht leicht zu ertragen. Besonders, wenn das so realistisch dargestellt wird.
Ja.
Na, in so Splatterfilmen, da lache ich dann drüber. So, ich finde das total witzig. Ne? Und die kann man ja eh nicht ernst nehmen. Aber wenn das dann so realistisch dargestellt wird, wenn, ich mag das ja auch nicht in so Arztfilm oder sowas, ne?
Ja, damit habe ich ja zum Beispiel gar kein Problem, ne? Wenn in Arztfilmen irgendwas aufgeschnitten wird oder so, weil das ist dann eine völlig gewaltfreie Situation. Das ist ja einfach nur, da wird jemandem geholfen, es sei denn, es ist jetzt ein Horrorfilm oder so, ne? Aber das kann ich mir halt problemlos angucken. Aber wenn das so eine gewalttätige Ebene bekommt und das dann realistisch ist, da bin ich ja komplett raus, ne? Also wenn ich zum Beispiel denke an die Endszene von Hannibal, ja, dieser Film ist total scheiße.
Ja,
aber diese
die Endszene
Szene,
ist extrem schlimm. Ja.
Ich sag nur, wenn der dieses, ich hatte da noch ein Basecap auf oder so, ich glaube, der hat erst ein Basecap auf und dann nimmt er dieses Cappy ab und man sieht so einfach nur diese rote Linie auf seinem Schädel und man weiß schon, okay, alles klar, ich weiß, was jetzt kommt.
Wer spielt eigentlich nochmal den Typen, der dann da aufgeschnitten
wird? Weiß ich nicht, irgend so ein, ja, den kennt man auch, der hat auch so ein Mafia-Gesicht, finde ich.
Ja.
Auf jeden Fall, da, das finde ich halt extrem schlimm und deswegen kann ich mir diese Szene auch absolut nicht anschauen. Oder die Szene, das ist für mich immer so das Gewalt-Benchmark, sag ich mal, weil das finde ich am allerschlimmsten von allen Gewaltszenen, die ich bisher gesehen habe, ist bei Irreversibel
mit dem
Feuerlöscher.
Kopf. Ja, Feuerlöscher und Kopf.
Das finde ich so schlimm.
Jeder, der den Film kennt, weiß ja Bescheid. Ne?
Ist das so auf dieser Ebene der Brutalität?
Naja, in Pusher 3 wird es einfach viel länger gezeigt. Also in Irreversibel, da ist es ja zum Beispiel, da wird es eine halbe Minute oder so gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Sequenz da geht nochmal. Aber ja, da ist halt diese Gewalt einfach auf einen kürzeren Zeitraum findet das statt. Und bei Pusher 3 dauert das extrem lange, bis die den da zerstückelt haben. Also das dauert echt lang und du siehst wirklich alles und du denkst dir so, oh nee, also bitte, die schlachten den halt wie ein Schwein. Ne? Die nehmen den erstmal wirklich aus. Ja.
Ja, aber ich meine, das klingt jetzt vielleicht doof, aber der ist ja schon tot.
Ja, aber die töten den ja auch vorher noch. Also das wird ja auch erstmal gezeigt. Und also und der ganze, also ich habe noch in Erinnerung, dass der halbe Film dreht sich nur um diese Szene.
Ach so, okay, das ist wirklich so viel Raum ein.
Und es ist auch so ein bisschen so, dass dann da alles schief geht in der Szene. Also die versuchen das ja irgendwie loszuwerden, ne? Diese Leiche. Und dieser Milo versucht halt ja alles Mögliche, um das zu schaffen. Und du denkst ja nur so, oh nee, bitte, nein. Und ach, jetzt bitte nicht das und ach.
Man sollte mal eine Bestenliste anlegen wie soll ich sagen, Leichen loswerden gone wrong.
Ja,
da
schon
würde
paar
mir
davon
auch Breaking Bad einfallen.
Ja, also ich sag mal so, dänische Delikatessen ist so die lustige Version davon, ne?
Ja.
Und Pusher 3 ist so diese extrem brutale und langwierige Version davon.
Ah, okay.
So die total harte Version, wo ich auch schon dachte,
ja gut,
also
aber du wolltest ja eigentlich über Pusher 1
reden. Pusher 1. Na, eigentlich ist Pusher 1 so ein sehr typischer Vertreter von so einem Gangsterfilm, wo halt wirklich einer sucht, also so ein bisschen wie Lola Rent, so, ne? Da ist ein Zeitlimit gesetzt und bis zu diesem in diesem Zeitfenster muss halt das irgendwie geschafft werden.
Ja.
Ne? Von diesem Frank. Und der rutscht auch von einer schlimme Szene in die nächste so. Und alles geht irgendwie schief gefühlt in dem Film. Und auch das Ende, man kann es ja schon so ein bisschen vorwegnehmen, ist nicht gerade sehr positiv.
Ich habe ja immer so gehört, so, ja, Pusher-Trilogie, boah, das ist so brutal.
Ja, die ist echt brutal.
So,
also,
auch der erste Teil schon?
Der nicht so sehr. Also es ist auch schon lange her, als ich den geguckt habe. Aber Pusher 3 ist mir da einfach viel mehr im Gedächtnis geblieben durch diese Schlachter-Szene.
Ja.
Und Pusher 1 ist halt so ein, ja, da kommen vielleicht mal so ein paar blutige Szenen vor, wo da mal geschossen wird oder sonst was oder Messer oder keine Ahnung, aber nicht so sehr wie in Pusher 3. Also Pusher 3 ist ein extrem brutaler Film, der mir auch für immer im Gedächtnis bleiben wird.
Und hat Reffen da auch so ein bisschen schon seinen Stil?
Nee, also der ist da eher noch so in dieser Guy Ritchie Tarantino Art, also auch eher auf realistische Art so. Also auch so mit Handkamera, dass er da auch also den Figuren folgt, also glaube ich sehr nah dran bleibt, also dem Frank. Und Tarantino oder Guy Ritchie ist ja eher so diese stilisierte Art, wie er da, also das ist ja immer sehr auf stylisch gemacht, zum Beispiel wie Snatch oder so. Und Tarantino ist ja auch so ein bisschen der ist immer auf sehr cool gemacht, ne? Diese ganzen Filme. Also da ist ja auch eher so dialoggetrieben. Und Reffen macht das halt sehr realistisch. Also so typisch dänisch, halt dieses eher bodenständige, realistische.
Mhm.
Ja, aber am ehesten zu vergleichen mit Guy Ritchie oder Tarantino-Filmen.
Okay.
Ja, also der zeigte halt sehr eindringlich so dieses Milieu in Kopenhagen. Also das habe ich auch noch nicht erwähnt, es spielt übrigens in Kopenhagen. Ja. In einer Gegend, wo man auch nicht unbedingt sein möchte. Man denkt ja sonst auch so, oh, Kopenhagen, ne, ist bestimmt eine total schöne Stadt und so, aber da wird halt eine Ecke gezeigt, wie es auch, glaube ich, in jeder Stadt gibt es ja sowas, aber das ist halt so eine Gegend, da wird es einfach nicht sein.
Hm.
Ja, da wird auch nichts Schönes von Kopenhagen gezeigt. Und Reffen hat ja dann erst so durch, so richtig durch Drive oder durch Valhalla Rising schon, also diesen eher stilisierten Look dann angenommen. Also wo das wirklich so auf sehr künstlerisch gemacht ist alles. Ja, und nicht mehr so bodenständig. Ja, das hat er jetzt zuletzt gezeigt mit Neon Demon, das war ja dann schon so die Spitze seines, ja, wie soll ich sagen?
Style over Substance.
Ja, genau. Obwohl der auch viel Substance hat.
Ja, da lässt sich sicherlich drüber streiten. Können wir
also
auch
man kann da schon einiges mit rausnehmen. Also viele, ja, werfen dem Film vor, dass der nicht so viel Substanz hat. Aber ich finde es schon, da ist schon einiges an Kritik drin.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Ja, gut, da haben wir jetzt auch mal Nicolas Winding Refn abgehakt. Endlich mal. Ich hoffe ja immer, dass wir irgendwann mal so richtig über einen Refn-Film ausführlich reden.
Da kommen wir sicherlich dazu.
Ja. Ich mag den ja, den Typ.
Ja, ich auch.
Ist übrigens auch sehr zu empfehlen, diese Dokumentation über Nicolas Winding Refn.
Hat die einen Namen?
Ich glaube einfach nur seine Initialien, also
ah, okay.
NWR.
Okay.
Ja, ist sogar bei der, ich habe die nämlich gesehen, weil die bei der, bei diesem Mediabook von Only God Forgives dabei war.
Ah ja, okay.
Und darum habe ich den geschaut. Ich habe mir auch das Mediabook deswegen auch geholt. Ich hatte nämlich davor die normale Blu-ray von Only God Forgives und da habe ich gesehen, oh, es gibt ja das Mediabook mit der Doku. Na, das holst du dir ja mal. Und ich fand die Doku auch sehr interessant, weil der auch, er hat einen sehr interessanten Werdegang, weil der wirklich so als totaler Indie-Regisseur angefangen hat, so mit einfachsten Mitteln. Und das merkt man auch Pusher an, dass der wirklich mit sehr wenig Mitteln gedreht wurde. Und damals war ja auch Mads Mikkelsen noch nicht bekannt. Das war auch, glaube ich, einer seiner ersten Filme, in denen er mitgespielt hat. Mhm. Und auch Kim Bodja war jetzt zwar schon etwas bekannter, aber ja jetzt auch nicht so der Megastar. Ich weiß nicht, ob du Kim Bodja kennst. Den hast du sicherlich mal gesehen. Also der hat auch bei In China essen sie Hunde und so mitgespielt.
Habe ich auch nicht
gesehen. In einigen Gangsterfilmen. Also da ist er so beheimatet.
Gangsterfilme sind echt nicht
so
meine Welt.
Also die dänischen Gangsterfilme. Ja, okay. Hm. Aber vielleicht kennst du ihn ja vom Aussehen. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall empfehlenswerter Film. Also eigentlich auch die ganze Pusher-Trilogie, weil ich auch das Konzept sehr interessant finde. Also dass auch der Fokus immer auf eine andere Figur gesetzt wird, je nach Film. Und dass dann irgendwie zum Schluss das so ein bisschen ein Ganzes ergibt. Obwohl das ja auch erstmal nicht so richtig als Trilogie geplant war, glaube ich. Weil Refn den zweiten Teil erst 2004 gedreht hat. Und er hat den deswegen gedreht, weil 4X, also sein erster Versuch in Amerika Fuß zu fassen, ist halt total gefloppt. Und darum hat er dann Pusher 2 und 3 gedreht nacheinander, um wieder Geld in die Kassen zu spülen.
Und das hat offenbar geklappt?
Ja, der war nämlich total pleite nach 4X. Der hat alles Geld da hineingebuttert.
Hast du den gesehen?
Ja.
Und ist der schlecht?
Der ist nicht so gut. Also der ist halt mit, wie heißt der nochmal, ist auch ein recht bekannter Darsteller, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit diesen Lockenhaaren, dieser...
Ja, wo hat er denn mitgespielt?
In dieser einen Serie, The Night Of, hat er diesen
Ach
Anwalt
so,
gespielt.
Ach so, der auch bei Big Lebowski.
Genau, den Jesus gespielt hat. Diesen Bowling-Typen.
Ja, ich weiß, wer du meinst. Ich komme aber auch nicht auf den Namen.
Hm?
Aber ihr wisst sicherlich, wer gemeint ist. Ne?
Genau, und der spielt da die Hauptrolle. Und ich weiß nur noch, dass ich da irgendwann während des Films eingeschlafen bin.
Ja, gut, okay.
Und ich habe dann deshalb nicht so viel mitbekommen. Ich wollte ihn irgendwann nochmal nachholen, aber bis jetzt habe ich es nicht getan. Aber das soll auch der schlechteste Film von Reffen sein. Und deswegen bin ich da auch jetzt nicht so erpicht, den nochmal zu schauen. Ja, es war also wohl gerechtfertigt, dass der nicht so erfolgreich war. Aber danach, also besonders mit Thrive, ist er dann wirklich bekannt geworden, auch international.
Ja.
So, kommen wir jetzt zum allerletzten Film in unserer Top 10 der skandinavischen Filme. Und der nennt sich Baby Call mit Noomi Rapace. Eine recht bekannte schwedische Darstellerin. Und das ist, ich glaube, das ist sogar ein norwegischer Film. Der spielt zumindest in Norwegen. Und da geht's, also Noomi Rapace spielt da eine alleinerziehende Mutter, die vor ihrem gewalttätigen Mann geflohen ist. Und sie versteckt sich halt in einer Wohnung und sie hat dann auch so einen Sozialarbeiter, der ihr hilft und so weiter. Und ihr Sohn ist auch sehr auf die Mutter fixiert, weil der auch Angst hat. Also der ist halt auch sehr traumatisiert durch den Vater.
Wie alt ist der Sohn ungefähr?
Ich weiß es jetzt nicht genau, aber der ist so um die 10 Jahre, denke ich mir.
Ah, okay.
Also recht jung, sogar unter 10 Jahren, würde ich sagen. Weil also die Noomi Rapace, sie heißt Anna in dem Film. Und weil sie so große Angst hat, dass der leibliche Vater irgendwann erscheint und so und Stress macht, dann ja, holt sie sich ein Babyphone, deswegen auch Babycall, und stellt das halt in das Zimmer von dem Sohn, weil der auch ständig in der Nacht zu ihr kommt und ich glaube, der schlafwandelt sogar und hat halt Probleme auf jeden Fall zu irgendwie die Nacht durchzupennen. Und irgendwann nimmt sie halt Geräusche wahr durch das Babyphone. Und irgendwann vermischt sich auch so Realität mit Fiktion. Also irgendwann sieht sie so Dinge, die eigentlich scheinbar gar nicht existieren können. Also sie denkt dann auch, der Vater ist da und sowas und kriegt dann wirklich so Panikattacken und ja, versucht den Ganzen zu entfliehen und zieht sich auch dementsprechend immer mehr zurück. Und man merkt halt auch, dass sie immer mehr dem Wahn verfällt. Und man merkt dann auch, als Zuschauer kann man nicht mehr wirklich so unterscheiden, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht. Und der Film arbeitet auch so ein bisschen auf einen Twist hin zum Schluss. Das kann man dem vielleicht so ein bisschen ankreiden, dass man schon so von Anfang an weiß, okay, das arbeitet auf irgendetwas hin. Ne, weil das ja auch immer so ein beliebtes Stilmittel ist bei Filmen, dass die dann auf so einen gewissen Twist hinarbeiten. Also bei Shyamalan weiß man das ja schon, aber bei dem merkt man das auch so ein bisschen, dass der da auf sowas hinarbeitet. Aber an sich fand ich halt besonders schön an dem Film diese Trostlosigkeit. Wir haben es auch irgendwie so mit Trostlosigkeit bei skandinavischen Filmen. Und das zeigt der Film halt auch ganz gut. Also die wohnt halt auch in so einer Plattenbauersiedlung. Also das Norwegen wird da auch, oder ich weiß gar nicht, ob es wirklich in Norwegen spielt. Entweder Schweden oder Norwegen. Und das sieht halt alles nicht so schön aus, wie man sich Skandinavien so vorstellt, ne? Da will man halt auch nicht unbedingt leben und man möchte auch nicht in der Rolle von der Anna stecken, ja, weil die halt dann eine schwere Zeit durchmacht und genau. Und Noomi Rapace macht das auch mal wieder sehr gut. Ich mag die Schauspielerin, ja.
Ja, ich mag
die. Die kann sehr gut acten, ja.
Ich habe den ja auch gesehen, ist aber auch schon wieder einige Jahre her und das ist auch leider wieder so ein Film, an den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Den könnte ich komplett nochmal neu gucken und ich wüsste nichts. Aber ja, ist halt so, deswegen kann ich auch nichts dazu sagen. Aber wo du das mit dem Babyphone gesagt hast, ne, und sie hört da Geräusche und so, das ist jetzt aber nicht auf so einer billigen Horrorschiene nach dem Motto, da ist was Übernatürliches, weil oft ist es
Nein,
ja
das
so,
ist eher psychologisch.
Oft
das
ist
kann
es
man
ja
schon
so,
mal
dass,
sagen.
Dass in so billigen Horrorfilmen, also was heißt billig, ne, aber das, was ich halt wirklich nicht gerne gucke und was ich als billiges, wie sagt man, Trope empfinde, ist, wenn halt so technische Geräte irgendwie genutzt werden und die spucken halt irgendwas aus, sei das ein Foto, sei das Ton, wo halt dann irgendwas zu hören ist so, oder irgendwas zu sehen, so irgendwelche Erscheinungen. Aber das ist da in dem Fall nicht so. Das ist schon.
Also wenn ich kann mich auch nicht mehr so sehr gut an den Film erinnern, aber das ist, glaube ich, nicht so, dass da irgendwas Übernatürliches kommt. Das wird schon recht realistisch aufgelöst. Das hat halt eher was Psychologisches.
Also
und das kann man sich ja auch bei der Figur denken, dass da irgendwas nicht richtig ist.
Was wahrscheinlich dann
was auch irgendwie in der Vergangenheit auch liegt. Und
was
und so
wahrscheinlich
weiter.
Dann der Twist ist, oder
genau.
Wie? Ach so, okay. Ja.
Es gab auch mal so einen anderen skandinavischen Film mit Noomi Rapace, wo sie auch Probleme hatte und das Problem in ihrer Vergangenheit lag, auch glaube ich in der Kindheit. Ich weiß aber nicht mehr den Titel des Films. Den fand ich aber auch sehr gut. Ich mochte auch immer eher so diese kleinen Filme mit Noomi Rapace.
Ja.
Weil die halt auch sehr realistisch spielen kann. So, man kauft ihr das halt auch ab, auch immer so diese etwas gebeutelte Frau oder beziehungsweise Mutter. Das ja, kann sie halt sehr gut.
Für mich ist sie die einzig wahre Lisbeth Salander.
Ja, natürlich. Ja, das selbstverständlich.
Obwohl ja, das, ich jetzt, selbstverständlich ist das nicht. Viele sagen hier Fincher und so. Ist das einzig
es wahre. War auch nicht schlecht. Also ich fand es jetzt, die Lisbeth Salander fand ich auch jetzt nicht verkehrt, aber ich fand Noomi Rapace als Lisbeth Salander hat einfach super gut gepasst.
Ja.
Ja. Und die kann das halt auch gut, also so knallhart sein, aber auch, wie soll ich sagen, so wehleidig. Also,
kann ja. Gut leiden.
Ja, so mitleidsvoll.
Ja.
Ja. Ich habe die auch eine Zeit lang richtig gerne geschaut. Da habe ich auch so gezielt mal so nach Noomi Rapace Filmen geschaut, was es da so gibt. Und deswegen bin ich da auch auf diese kleinen Filme aufmerksam geworden.
Mhm.
Ja.
Hat sie seit Prometheus eigentlich in irgendwas richtig Großem noch mitgespielt?
Ja, schon, aber nicht mehr in solchen richtig großen Produktionen. Ich kann ja mal kurz schauen, was sie noch so gespielt hat. Aber ja, Prometheus war, glaube ich, somit die größte Produktion. Sie hat noch in Kind 44 gespielt, also diese Tom Rob Smith-Verfilmung. In Alien Covenant natürlich, also in den Rückblenden.
Ja, okay, das waren aber nur ein paar Sekunden.
Ja, und in Pride hat sie mitgespielt, diesen Netflix-Film.
Ach so, ja, gut.
Und What Happened to Monday, das war ja auch so ein,
ach ja,
der auf Netflix erschienen ist.
Ja, ja.
Ja, aber die waren alle nicht so richtig gut. Ich glaube, den letzten, den ich so gut fand, war Dead Man Down. Das war mit Colin Farrell, glaube ich. Oder The Drop fand ich auch nicht schlecht mit Tom Hardy. Aber davor, da hat sie halt ja in dieser Millennium-Trilogie, dann gab es ja Bessere Zeiten, hieß dieser schwedische Film, dieses Drama, was ich noch gemeint habe. Und dann natürlich Baby Call und noch in den Sherlock Holmes-Film von Guy Ritchie hat sie mitgespielt. Den ich so, naja, fand, ne? Ja. Aber so viel dazu. Und das war es jetzt auch schon mit den ganzen Filmen.
Ja, wobei.
Hast du noch was zu sagen?
Ich habe noch zu sagen, dass das jetzt keine Top 10 in dem Sinne darstellt, dass die das Baby Call jetzt auf Platz 1 ist oder so. Und also wir haben
nein, wir haben jetzt keine Platzierung hier gemacht, ja.
Also mein Lieblingsfilm von den Filmen, die wir besprochen haben, ist Die Jagd, aber dicht gefolgt von Das Fest.
Würde ich auch so sagen.
Okay.
Also Die Jagd finde ich wirklich super grandios. Da gibt es eigentlich nichts auszusetzen an dem Film. Weil der so eine tolle Spannung bietet, auch ein, weil der auch so exemplarisch ist für so einen Lynchmob, so, ne?
Ja.
Und wie halt sich so eine Gesellschaft gegen jemanden stellen kann, so, ne?
Ja.
Und sich das so komplett umdreht von einer harmonischen, von einem harmonischen Miteinander zu einem hasserfüllten Miteinander, ja.
Den könnten wir eigentlich auch mal besprechen, wenn wir über soziale Zurückweisung vielleicht sprechen.
Ja.
Das ist nämlich auch noch so ein Thema, wo ich psychologisch einiges dazu beizutragen hätte.
Hm.
Ja.
Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ich hoffe, wir konnten auch einige Filmtipps mitgeben, die ihr noch nicht auf dem Schirm gehabt habt. Es gibt nämlich eine Menge an guten skandinavischen Filmen. Das siehst du doch auch so, oder, Christiane?
Ja, selbstverständlich.
Ja, besonders durch die etwas andere Herangehensweise von skandinavischen Regisseuren. Und auch, wie die Erzählweise ist. Also ich mag die Stoffe von den meisten Filmen. Ich habe zwar jetzt, natürlich kann ich jetzt nicht sagen, dass ich den Großteil geschaut habe. Also ich kenne ja auch nur die bekanntesten Vertreter. Aber von denen, die ich geschaut habe, muss ich sagen, dass ein Großteil wirklich gut ist.
Hm.
Da gibt es kaum welche, wo ich wirklich gesagt habe, nee, also das gefällt mir jetzt gar nicht. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Habt noch eine schöne Winterzeit.